ist es heute ein Auftakt für eine Vorlesung, die also das ganze Semester lang gehen wird. Die im Mittelpunkt nicht die Oktoberrevolution selbst stellt, sondern eigentlich theoretische Reflexion auf Befreiungsversuche, vor allem in Kritik, im Hinblick auf die Kritik autoritärer Befreiungsversuche. Ich werde das heute einmal systematisch umreißen, was mein Erkenntnisinteresse ist, was ich dann über die einzelnen Vorlesungen dann inhaltlich füllen werde. Ich werde jetzt auch gleich in die Materie reinspringen, also umreißen, worum es mir eigentlich geht, um ein Ende dann dieses ausgearbeiteten Vortrags, von dem ich mich aber eigentlich immer, so wie ich das in der Regel mache, auch löse. Also ich lese das nicht einfach nur ab, aber ich habe immer eigentlich ein Skript dabei, damit ich nicht die Hälfte vergesse. Am Ende dann noch mal ein bisschen auf den Verlauf der Vorlesung einzugehen. Also ich habe einen Vorlesungsplan, und den können wir uns dann noch mal zusammen angucken. Ich kann es ein bisschen erläutern, was ich mir darunter vorstelle. Ich habe auch ein bisschen Literatur mit, das werde ich auch weiterhin so halten, dass ich zu den Vorlesungen Literatur mitbringe, zur Vertiefung etc., aber das werde ich am Ende erläutern, weil das zum Vorgehen der Vorlesung gehört. Und ich würde jetzt eigentlich, wenn es nicht irgendwelche Fragen vorweg gleich gibt und jeder hier jetzt sich zu Hause fühlt in der Veranstaltung und nicht falsch, am falschen Ort ist, gleich anfangen und eigentlich loslegen. Gut, wenn es nichts gibt, in diesen Tagen, also ganz konkret eigentlich wirklich in diesen Tagen, wird weltweit dem 100. Jahrestag der Oktoberrevolution gedacht, und zwar vor dem Hintergrund ihres Scheiterns. Ehemalige weltanschauliche Schlachten zwischen Ost und West gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Abgesehen von wenigen versprengten Leninisten oder vielleicht auch Stalinisten leugnet niemand mehr das Scheitern des bolschewistischen Befreiungsversuchs, der freilich, was eines von mehreren Zielen eben meiner Vorlesung und auch ist und auch die Intention ganz deutlich mit ausdrückt, vor seiner Identifikation mit der Oktoberrevolution zu retten ist. Also die Identifikation von Oktoberrevolution oder russischer Revolution mit Bolschewismus oder mit Lenin ist zu kurz gegriffen, auch wenn das natürlich eine gewaltige Rolle spielt, ist die Oktoberrevolution sehr viel mehr und sehr viel vielschichtiger auch gewesen, gerade auch noch das erste Jahr gegenüber, als eine rein bolschewistische Angelegenheit. Ja, der Instrumentalisierung des Bolschewismus im Interesse zur Rechtfertigung des Status quo soll mit dieser Vorlesung ein wenig Kontra gegeben werden. Das sind wir meines Erachtens der Vergangenheit schuldig. Nicht nur, aber auch nicht zuletzt im Interesse der Gegenwart und ihrer Zukunft. Also ich habe ein systematisches Interesse an dem Thema. Das werde ich auch noch ganz bisschen nachher umreißen. Weniger allein in ideengeschichtliches oder real geschichtlich ist, sondern es geht schon um die Frage, was eigentlich Befreiung ist und wie sie möglich ist oder was ihre Probleme darstellen. Am Beispiel allerdings der Oktoberrevolution als dem Ereignis schlechthin, was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben und deren Diskussionen, die darum geführt wurden, die ein wenig hier aufs Tableau zu bringen. Ja, es gilt, ihre unter materieller Gewalt und ideologischem Schutt begrabene Mehrdimensionalität freizulegen, also der Geschichte, und vor dem Triumph einer komplett eindimensionalen kapitalistischen Welt in Schutz zu nehmen. Es gibt und gab stets zumeist vernichtete Alternativen und Möglichkeiten in der Geschichte, die zwar nicht Wirklichkeit geworden sind, aber mitnichten per se bloße Wunsch- oder Fantasieproduktion darstellen. Das gilt eben auch für die Geschichte der Oktoberrevolution, die halt zu gerne ehemalig von staatskommunistischer Seite wie bis heute von antikommunistischer Seite mit dem Bolschewismus bzw. mit der Partei Lenins gleichgesetzt wird. Ne? Den einen einst als Beweis des eigenen Triumphs, das wissen wir, das ist scheinbar, den anderen seit jeher Beleg für die Einheit von Revolution und Terror. Ja, beides möchte ich hinterfragen. Die Instrumentalisierung der Geschichte, auch der Oktoberrevolution jetzt im Besonderen, im Interesse des Bestehenden kann allerdings nicht, das ist ein weiteres Motiv meiner Vorlesung, zum Alibi dienen, sich nicht, und zwar bis in die Substanz hinein, selbstkritisch mit den missglückten proletarisch-sozialistischen Befreiungsversuchen auseinanderzusetzen. Die Linke, das ist meine Überzeugung, wird sich nicht mehr mit den ewigen Floskeln aus der Affäre ziehen können, dass hier, also in der Sowjetunion, eine an sich gute Idee nur schlecht ausgeführt wurde. Ja, dass der real existierende Sozialismus eben kein Kommunismus gewesen sei. Das stimmt, aber ich glaube, das ganz so einfach kommen wir aus der Affäre nicht wieder raus. Wer so argumentiert, macht es sich eben entschieden zu einfach. Herr Detlef Clausen, der hier in Hannover ja Soziologie gelehrt hat, also auch in diesem Gebäude, hat das, was auf dem Spiel steht, meines Erachtens sehr schön auf den Punkt gebracht in einem Aufsatz aus dem Jahr 1990. Ich will das einmal zitieren. So, jetzt Clausen. Die Gesellschaft ist kein Labor und Geschichte beginnt nicht mehr neu, sondern die vergangenen Katastrophen wirken auf Gefühle und Bewusstsein der Lebenden und Überlebenden ein. Zitat Ende. Mit Blick auf den Bolschewismus heißt das, so Clausen weiter, dass die Terrorherrschaft die menschlichen Emanzipationsmöglichkeiten in ihrer Substanz beschädigt hat. Menschliche Emanzipationsfähigkeit wird in ihrer Substanz beschädigt, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse im individuellen Bewusstsein die Vorstellungen von möglicher qualitativer Gesellschaftsveränderung zerstören. Zitat Ende. Ich glaube, das ist auch gerade 1990 schon sehr weitsichtig und hellsichtig und drückt eigentlich auch noch die ein bisschen verallgemeinert oder klinisch ausdrücken will, depressive Stimmung aus, die ja bis heute vorherrscht. Und die ist, glaube ich, auch kein Zufall. Und in der Tat, Geschichte ist so einfach nicht revidierbar. Auch nicht, wenn ich anfangs mich gerade noch dafür stark gemacht habe, andere Möglichkeiten im Geschichtsraum wahrzunehmen, dass das durchaus eine offene Gestalt hatte, entbindet das eben nicht von der Wahrnehmung dessen, was faktisch passiert ist. Und diese Geschichte lastet halt tatsächlich, glaube ich, auf unseren Schultern ganz gewaltig, sofern man denn an einer revolutionären Vorstellung von Emanzipation überhaupt noch interessiert ist. In der Geschichte des so furchtbar gescheiterten kommunistischen Emanzipationsversuchs gab es stets Alternativen, die in einer geschichts- und somit bewusstlos gewordenen Gegenwart dem Vergessen anheimzufallen drohen. Ja, dazu soll meine Ausführung einen Kontrapunkt setzen, indem sie, ich werde die einzelnen Sachen nachher vorstellen, sich denjenigen linken Dissidenten annehmen, die sich nicht vom erdrückenden politischen Koordinatensystem der Vergangenheit haben dumm machen lassen. Ja, und das erdrückende Koordinatensystem ist natürlich auf der einen Seite die Sowjetunion, die sich allmählich stalinisiert und auf der anderen Seite dann spätestens mit Nazi-Deutschland eine Konfrontation weltgeschichtlicher Art da darauf beschworen wird, wo es in der Tat sehr schwierig ist, unmöglich ist, moralisch sauber rauszukommen mit irgendeiner Generallinie, die jetzt sich sozusagen diesem historischen Schrecken, der sich de facto aufgebaut hat, überhaupt zu entkommen. Ja, gemeint sind aber diejenigen Denker, die sich trotz alledem halt angesichts der Situation nicht dumm machen lassen haben, die der Idee der radikalen Freiheit im Moment ihrer Selbstzerstörung in Sowjetrussland, konterrevolutionären Vernichtung in Faschismus und reformistischen Selbstaufgabe die Treue hielten, indem sie sich ihre politische Urteilskraft nicht von der Übermacht der bestehenden Herrschaft und Gewalt trüben ließen. Sie haben daher nicht zuletzt, was eben ein zentraler Gegenstand der Vorlesung sein wird, eine unbestechliche Kritik an einer Revolution geübt, also an der russischen oder an der Oktoberrevolution, die dieses Elend eben nicht, wie sie doch vorgab, abschaffte, sondern unter dem blendenden Lichtstrahl revolutionären Scheins verewigte und forcierte. Also es geht auf gut Deutsch um Kritiker am Bolschewismus und am Leninismus oder auch an dem System der Sowjetunion, die an der Idee der Revolution festgehalten haben, angesichts dessen, was geschehen ist oder wie es schiefgelaufen ist und diese Kritik eben nicht dazu benutzt haben, um den Status quo in irgendeiner Form zu affirmieren. Ja, also das ist das Wesentliche. Es geht jetzt, man könnte ja eine ganze Kohorte von Kritikern der Oktoberrevolution aufzählen, von ausgemachten konterrevolutionären Monarchisten oder sonst was, oder es gibt eine sozialdemokratische Tradition, über die all die Sachen will ich mich nicht auslassen, sondern diejenigen, die den Impetus der Oktoberrevolution geteilt haben und ihn auch verteidigt haben, aber gerade eben gegenüber dem Bolschewismus als eine Kraft, die sozusagen die Revolution von innen heraus mit zerstört hat und die das sehr früh gemacht haben und die durchaus da heute, das ist nicht nur Rosa Luxemburg, auf die werden wir auch zu sprechen kommen, das sind sehr viele andere Denker noch, nicht nur Denker, sondern vor allem auch Praktiker, die heutzutage halt halbwegs vergessen sind oder gar nicht mehr bekannt sind. Ja, die Erinnerung an diese Gestalten und der mit ihnen verbundenen Alternativen kann, das will ich aber auch hier wiederholen, dass gar nicht erst ein Missverständnis aufkommt, nicht zur Flucht vor der Monstrosität der realen Geschichte dienen. Unschuld, ich hatte das eben schon kurz angedeutet, gab es in einer Situation totaler Vernichtung nicht. Eine Generallinie, die aus dem Zwang der Verhältnisse moralisch sauber hätte rausführen können, ist in der Tat schlechtes, unhistorisches Wunschdenken. Also mir geht es nicht um die Reanimation eines imaginär geglückten Kommunismus. Also, wenn ich die Kritiker des Bolschewismus vorstelle und auch wird auch die Frage sein, inwiefern diese Kritik erstens berechtigt ist und was die selber in petto hatten. Ja, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wer an die Alternativen erinnert, muss auch fragen, wieso diese eben nicht Wirklichkeit wurden, wieso ihre Wege in eine andere Zukunft eben nicht betreten wurden, kurzum, wieso sie scheiterten, all die Leute, die ich vorstellen werde. Wenn es im Folgenden eben um zu diskutierende Aspekte einer vergessenen, von Kommunisten wie Antikommunisten verdrängten und bekämpften linken Kritik am Bolschewismus als historische Alternative zum gescheiterten Kommunismus geht, so sind ihre Probleme daher zugleich präsent. Auch das ist Teil der Vorlesung. Ich werde hier keineswegs zu leichtfüßig Partei ergreifen. Nicht nur die meines Erachtens gut begründete Kritik an autoritären Befreiungsmodellen werde ich thematisieren, also hinter der ich selber auch stehe, sondern auch die Gründe des Scheiterns der Selbstbefreiung, ja, ihre innere Aporie, also Widersprüchlichkeit und äußeren Hindernisse. Das wird gleich Thema der nächsten Vorlesung nächste Woche sein, wo ich das ein bisschen philosophischer tiefer legen werde im Hinblick auf die Erfahrung mit der Französischen Revolution und wie die in Deutschland vor allem in der Philosophie und Literatur verarbeitet wurde, wo schon eine ähnliche Erfahrung gemacht worden ist wie mit dem Bolschewismus und wo die Reflexion schon sehr weit geht. Aber das nur als Ausblick. Oder in den Worten, jetzt nicht, was ich gerade zuletzt gesagt habe, sondern was die Aporienheit der Selbstbefreiung betreffen, in den Worten des bolschewistischen Revolutionsführers Trotzkis, der 20 Jahre nach der Oktoberrevolution im Exil vor dem Stalinismus Folgendes geschrieben hat. Seinem Aufsatz, der heißt Bolschewismus und Stalinismus. Den findet man auch im Internet ganz einfach. Ich zitiere es mal. Ohne dass ich jetzt behaupte, dass was Trotzki jetzt sagt richtig ist, ist, glaube ich, die Position durchaus ernst zu nehmen. Also ich will da nur den Hinweis darauf geben, dass ich nicht mit den Bolschewisten sympathisiere, aber gleichzeitig es mir auch nicht so einfach machen will, dass die Kritik an ihnen so leicht gestrickt ist, wie man sich das ganz gerne mal wünscht oder wie sie teilweise erscheint. Gut, also jetzt mal Trotzki. Nachdem wir uns mit den Anarchisten darüber geeinigt haben, dass der Staat, sogar der Arbeiterstaat, ein Erzeugnis der Klassenbarbarei ist und dass die wahre menschliche Geschichte mit der Abschaffung des Staates beginnen wird, erhebt sich vor uns in all ihrer Macht die Frage, welche Wege und Methoden sind imstande, letzten Endes zur Abschaffung des Staates zu führen. Die jüngste Erfahrung bezieht sich jetzt auf den spanischen Bürgerkrieg, also 36, 37, ist ja auch 80 Jahre gerade her, dass es jedenfalls nicht die Methoden des Anarchismus sind. Die Führer des spanischen Arbeiterbundes, der einzigen bedeutenden anarchistischen Organisation auf der Erde, wurden in der kritischen Stunde bürgerliche Minister. Ihren offenen Verrat an der Theorie des Anarchismus erklärten sie mit dem Druck außerordentlicher Umstände. Das setzen wir mal so in Anführungsstrichen, das kommt jetzt gleich ein paar Mal. Aber hatten nicht seinerzeit die Führer der deutschen Sozialdemokratie dasselbe Argument angeführt? Natürlich, der Bürgerkrieg ist kein friedlicher, kein gewöhnlicher, sondern eben ein außerordentlicher Umstand. Doch gerade auf diese außerordentlichen Umstände bereitet sich jede ernsthafte revolutionäre Organisation vor. Die Erfahrung Spaniens bewies nochmals, dass man in unter normalen Umständen herausgegebenen Büchern den Staat verneinen kann, dass aber die Bedingungen der Revolution keinen Raum für die Verneinung des Staates lassen, sondern im Gegenteil die Eroberung des Staates verlangen. Wir gedenken den spanischen Anarchisten durchaus nicht vorzuwerfen, nicht mit einem Federstreich den Staat liquidiert zu haben. Die revolutionäre Partei ist, selbst wenn sie die Macht erobert hat, wozu die spanischen Anarchistenführer trotz des Heldentums der anarchistischen Arbeiter nicht imstande waren, durchaus noch nicht der allmächtige Herr der Gesellschaft. Doch umso unerbittlicher klagen wir die anarchistische Tradition an, die für friedliche Zeiten ganz tauglich schien, aber auf die man verzichten muss, sobald die außerordentlichen Umstände der Revolution eintreten. In der alten Zeit begegnete man Generälen, wahrscheinlich begegnet man ihnen heute noch, die meinten, am schädlichsten für die Armee sei der Krieg. Kaum besser sind die Revolutionäre, die da klagen, die Revolution zerstöre ihre Doktrin. Zitat Ende von Trotzki. Ich werde mir bemühen, den Gegenbeweis anzutreten, dass, also der Vorwurf letztendlich der Naivität, des gedankenreichen Idealismus vielleicht von Anarchisten, aber insgesamt, dass es dann doch eine Kinderei wäre, dem probiere ich mit den Sachen oder mit einigen Sachen, die ich hier vorstellen würde, zu begegnen. Dass ich glaube schon, dass der Realismus gerade auf anarchistischer Seite teilweise durchaus sehr ausgeprägt war. Nicht in jeder Hinsicht, aber wenn man sich Sachen bei Rudolf Rocker, Erico Malatesta etc. anguckt oder die ich hier auch dann vortragen werde, ist es deutlich, dass dieser Vorwurf halt eben dieser Kinderkrankheit des Kommunismus, um den Begriff Lenin zu benutzen, ein Schlagwort ist, was so nicht stimmt. Ja, ich will nicht sagen, dass es das gibt, gar keine Frage, dass wo Trotzki drauf anspielt, aber das ist nur eine Seite. Trotz alledem, ich will Trotzki da durchaus ernst nehmen, weil er führt jetzt ein anderes Beispiel an. Wenn ich sage, dass der Bolschewismus, oder es wird Teil ja oder Generalthese der Vorlesung sein, dass autoritäre Befreiungsmodelle Herrschaft niemals abschaffen werden können, dass er auf der anderen Seite halt dann mit der Gegenthese kommt, dass da, wo halt ernst gemacht wird, letztendlich die Leute kapitulieren, ratzfatz, oder sich eben den Begebenheiten der Macht anpassen, eben als Anarchisten Minister werden. Also, dass er auch sozusagen eine historische Erfahrung, wie es jetzt so in Spanien war, also wo es dann eher unter libertärer Führung das Ganze funktionierte, eben auch gescheitert ist. Ja, gut, und das wird zu diskutieren sein. Okay, so viel als erster Hinweis, welche Probleme sich hier im Hintergrund sozusagen der Vorlesung bewegen. Ich will noch mal ein bisschen das zuspitzen, was das Erkenntnisinteresse ist, beziehungsweise etwas das Erkenntnisinteresse auf ja, die Gegenwart hier zuspitzen und wieso das von meiner Seite her eher eine systematische Sache die ist, die sich zwar durch das geschichtliche, ja, durch den geschichtlichen Fundus an Ideen bewegt, aber wo es nicht primär darum geht, jetzt ideengeschichtliche oder realgeschichtliche Spitzfindigkeiten hier auszubreiten. Ich bin auch kein Historiker, eher Philosoph oder politischer Theoretiker. Naja, das jedenfalls nochmal Hinblick eben auf die Gegenwart jetzt nochmal zuzuspitzen. Meines Erachtens sind wir Erben einer untergegangenen Epoche und auch mit dem Blick gerade auf die Oktoberrevolution. Die Erinnerung an eben kommunistische und anarchistische Dissidenz dient daher weder der Etablierung einer Gegentradition, das habe ich hoffentlich schon deutlich gemacht, die über das Elend der Gegenwart hinweg hilft, also so, dass es da irgendwo jetzt die wahre Erkenntnis gibt oder wenn man nur dem oder dem gefolgt wäre, dann wäre es alles viel besser gelaufen. Die Erinnerung verdrängter Alternativen ist eben kein Schlüssel für die Zukunft und dient auch nicht der Verherrlichung einer vergangenen Epoche. Die Erinnerung ist allein der, wie ich finde, durchaus verzweifelte Versuch, mit Walter Benjamin gesprochen, die geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unseren einzuhalten, die darauf zielt, jetzt nochmal Benjamin, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der dadurch durchdrungen ist, auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Zitat Ende. Zitat stammt aus den sogenannten geschichtsphilosophischen Thesen von Benjamin, die eins der Gründungsdokumente oder zentralen Dokumente der kritischen Theorie dann sein werden. Der Weg zu dieser alternativen Vergangenheit und einer ihr entsprechenden Zukunft kann aber nur beschritten werden, wenn zuvor die Vergangenheit, ja, die eben unsere Gegenwart geworden ist, angenommen wird, was eben auch Bedingung für die Wiedergewinnung einer anderen als der gegenwärtigen Zukunft ist. Anders ausgedrückt, einfacher ausgedrückt, das emanzipatorische Bewusstsein und sein Gedächtnis können nicht, davon bin ich überzeugt, auf Verdrängung basieren. Und deswegen der Rückgriff auf die Geschichte. Ja, um es nochmal deutlich zu machen, also die Vorlesung hat in doppelter Hinsicht keine im eigentlichen Sinne geschichtswissenschaftliche oder ideengeschichtliche Ausrichtung. Erstens fokussiere ich nicht die Vergangenheit primär an Interesse an dieser selbst, also im Interesse an einer genauen Rekonstruktion, beispielsweise Oktoberrevolution oder irgendwelcher Debatten in Zeitschriften, Zeitungen oder so, also einer Diskursanalyse oder ähnliches. Es geht auch nicht um die Sowjetunion selbst. Ja? Also das spielt im Hintergrund eine Rolle, es wird auch nicht alles ausgeblendet, aber darum geht es primär nicht. Ja, also ich habe vor, das Vergangene eben im Lichte oder im Interesse der Gegenwart ja, zu beleuchten, zu analysieren. Dieses Begreifen der Gegenwart im Lichte ihrer Geschichte geschieht zweitens unter einer systematischen, theoretischen Fragestellung, die ich jetzt hier noch exponieren will, weil das sozusagen das ist, was die einzelnen Vorlesungen auch strukturiert. Es geht eben um eine Kritik autoritärer Befreiungsversuche, Befreiungsmodelle auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite, jetzt Trotzki im Hinterkopf, um die Aporien oder Widersprüche, um das Scheitern der Selbstbefreiung oder eine nicht autoritärer Befreiungsversuche auf der anderen Seite als zwei Seiten einer Medaille. Das systematische Erkenntnisinteresse ist es, anhand einer zu einem Gutteil vergessenen, ich werde das vorstellen nachher, und verdrängten revolutionären Kritik an Marx, Engels und Lenin, der sich im Bolschewismus abspielenden realgeschichtlichen Dialektik der Revolution auf den Grund zu gehen, indem sich in die Aporie der Befreiung hineinbewegt wird, eben auf dem Boden der Herrschaft die Freiheit errichten zu müssen, ohne, und das hat bisher halt eben überhaupt nicht funktioniert, Herrschaft von Neuem zu reproduzieren oder sang- und klanglos unterzugehen, ist die andere Alternative. Ich hatte es auch schon angedeutet, die nächste Vorlesung wird diese Frage eben systematisch aufrollen und dann nochmal einen Schritt historisch weiter zurückgehen, bevor es dann mit der Arbeiterbewegung weitergeht. Zur Diskussion steht mit anderen Worten Marx, Engels und vor allem dann Lenins wirkmächtige Antwort auf diese Widersprüche und ihre linken Kritiken, eben Herrschaft auf dem Terrain der Herrschaft selbst zu schlagen, sie mit ihren eigenen Mitteln zu überwältigen. Marx bestimmte 1848 in seiner Zeitungsartikelserie Die Bourgeoisie und die Konterrevolution das Wesen dieser Dialektik der Revolution dahingehend, dass diese sich dadurch auszeichnet, dass die antagonistischen Kräfte in der Revolution beide gleichermaßen den Raum der Legalität verlassen. Zitat von Marx: Wir haben es nie verheimlicht. Unser Boden ist nicht der Rechtsboden, er ist der revolutionäre Boden. Die Regierung hat nun ihrerseits die Heuchelei des Rechtsbodens aufgegeben. Sie hat sich auf den revolutionären Boden gestellt, denn auch der konterrevolutionäre Boden ist revolutionär. Zitat Ende, wer es nachlesen will, ist MEW, also Marx, Engels Werke, Band 6, Seite 102. Also sind sowieso, wäre es eine ganz spannende Sache, die Artikel aus der Zeit von Marx anzugucken, mit Rosenberg, dem Historiker der Arbeiterbewegung und auch des Bolschewismus, kann man sagen, dass da der Urmarxismus entstanden ist, der doch einige, und ich werde das auch ausführen, Gemeinsamkeiten dann durchaus aufweist mit Lenins Politikvorstellung. Und hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass da realgeschichtliche Erfahrungen mit der Revolution und ihren Scheitern gemacht werden. In dieser Situation des Kampfes, so Marx, proto-leninistische Antwort einige Jahrzehnte später in Auseinandersetzung mit dem Anarchismus, sei es unbedingt erforderlich, Zitat, um der Brechung des Widerstandes der Bourgeoisie willen, dem Staate eine revolutionäre und vorübergehende Form zu geben. Zitat Ende. Das heißt, mit Engels Worten, fast zeitgleich hat er es geschrieben, der proletarischen Herrschaft Dauer verleihen durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionären einflößen. Zitat Ende. Beides auch Marx Engels Werke, Band 18 in dem Fall, also einige Jahre fortgeschritten, Seite 300 und 308. Marx und Engels haben sich hiermit auf den Boden eines politischen Realismus gestellt, für den auch Lenin bis heute immer wieder bewundert wird. Auch wenn Marx und Engels nicht nur als bolschewistische oder proto-bolschewistische Stichwortgeber aufgetreten sind, auch ein Thema, was eine Vorlesung umfassen wird, sondern auch als Repräsentanten einer Politik der Arbeiter-Selbstbefreiung, die im Grundsatz dem bolschewistischen Politikmodell widerspricht, so sind ihre Aussagen doch symptomatisch für die im Bolschewismus immer wieder erscheinende, nicht suspendierbare Dialektik der Revolution. Man mag auf diese Art und Weise mit der Konterrevolution fertig werden, also sozusagen mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wieso sich die neue Herrschaft aber nicht verfestigen und verselbstständigen sollte, was historisch, für politische Realisten ja nicht so ganz ohne Belang, stets der Fall war, wird nicht dargelegt. Da haben sich schlicht und ergreifend wenig Gedanken drüber gemacht. Und wenn man sich dann anguckt, wie schnell das funktionierte nach der Oktoberrevolution, dass sich dort eine Diktatur etablierte, ist das, glaube ich, auch nicht so ganz zufällig. Aber das wird, wie gesagt, Thema einer eigenen Vorlesung sein. Hat auch was mit dem Denken von Marx und Engels im Hinblick eben auf die Phrase der Diktatur des Proletariats zu tun. Auch wenn die zwischen Marx und Lenin eine gewaltige Unterschiede gibt, glaube ich, spielt das doch durchaus eine Rolle. die politische Reflexion auf die Zweckmittelfrage als dem theoretischen Ausdruck der Dialektik des revolutionären Geschehens wird daher auch bei Marx und Engels beiseite geschoben. Damit haben sie sich nicht weiter beschäftigt, beziehungsweise neigen sie von Anfang an dazu, auch Kritiker, gerade aus anarchistischen Reihen, einfach zu denunzieren. Das muss man ganz klar so sagen, lächerlich zu machen. Das hat nachgewirkt bis heute, dass man sie eigentlich, wenn man aus einer marxistischen Theoriebildung kommt oder Sozialisation, häufig ernsthaft meint, dass Anarchisten eigentlich bestenfalls Comics geschrieben haben oder so, oder auf dem Niveau von solchen Argumenten sich bewegt haben. Das ist halt tatsächlich Quark. Und gerade wenn man sich die Sachen von Marx und Engels anguckt, in der direkten Konfrontation, was sie auch realpolitisch betrieben haben in der Ersten Internationale, dann muss man schon sagen, dass da eine erhebliche Erblast ist, die im Bolschewismus ich will nicht sagen, erst so richtig dann zum Tragen kam, aber die dem zugespielt hatte. Das würde ich heute stärker bewerten, als ich das mal gemacht habe in älteren Arbeiten. Aber das, wie gesagt, ich will es nicht vorwegnehmen, weil es eine heiße Frage ist. Nächstes Jahr haben wir noch dieses Marx-Jubiläumsjahr, die man sich dann mal genauer angucken sollte. Gut, also ich meine jedenfalls, dass da bei Marx und Engels jedenfalls schon viel mit Denunziation geantwortet wurde und die Frage gerade halt der politischen Freiheit überhaupt, was es heißen soll, mit der Konterrevolution auf diese Art und Weise umzuspringen, wie man das macht, wie man auch der Verselbstständigung von Gewalt, eben des Mittels gegenüber dem Zweck, Herr werden kann, das wird einfach brachial beiseite geschoben. Entweder geschichtsphilosophischer Art, dass das eigentlich einfach keine Rolle spielt, das wird einfach übergangen. Oder es wird eben als kleinbürgerlicher Philanthropismus oder so abgetan, der da halt von irgendwelchen Möchtegern-Revolutionären oder Hippies oder sozusagen da in den Weg gelegt wird oder in den Raum gestellt wird, die von Politik keine Ahnung haben. Also das, und ich glaube, so einfach ist es nicht. Gut, und diese Reflexion, die Marx und Engels sicherlich nicht geleistet haben, hätte zum Resultat, dass der politische Realismus selbstverständlich der Maßstab der Analyse des Status quo ist, nicht aber emanzipatorischer Politik, die ja eben genau mit dem Status quo brechen muss auf irgendeine Art und Weise, was eben so schwer ist. Die Aporie der Revolution spitzt sich dann eben zu einer Frage zu. Der bolschewistische Realismus, also auf den Lenin ja nun auch gepocht hat und für den er nun wirklich auch berühmt ist, konnte nur um den Preis der Selbstvernichtung der Revolution siegen. Kann es, jetzt die Frage, die im Raum steht und die ich auch nicht beantworten kann, oder beziehungsweise die man sich vielleicht gemeinsam erarbeiten müsste, kann es angesichts des Scheiterns überhaupt eine realistische Alternative geben? Oder hat es sie gegeben? Eine revolutionäre Politik, die mit den Prinzipien ihrer Gegner bricht und sich eben dennoch behaupten vermag. Anders als das, was Trotzki jetzt eben seinen anarchistischen Genossen in Spanien vorgeworfen hat, dass sie halt schöne Bücher über die Abschaffung des Staates schreiben können, wenn es drauf ankommt, aber genauso bürgerliche Minister werden oder eben untergehen. Okay. Noch ein Hinweis darauf, kann ich jetzt noch mal kurz ein bisschen freier vortragen, weil ich es kurz mache. Mein Interesse oder mein methodischer Ausgangspunkt ist, dass ich mich mit Texten vor allem beschäftige, vor allem mit Dokumenten, wo ich sagen würde, dass da am meisten geistiger Schmalz sozusagen sich drinne abgelagert hat und dass die realgeschichtliche Erfahrung sich da drinne widerspiegelt. Ja, also organisationsgeschichtliche Sachen stehen hier nicht im Vordergrund, das sind alles spannende Sachen, Diskursanalysen, die vielleicht Zeitschriften der damaligen Zeit, Zeitungen der verschiedenen marxistischen, anarchistischen Strömungen untersuchen, wie beispielsweise die Oktoberrevolution aufgenommen wurde. Das wird hier nicht so die Rolle spielen, sondern im gewissen Sinne wesentliche Texte, von denen ich zumindest meine, in denen sich halt die Geschichte am deutlichsten kristallisiert, wo die Fragen, die eine Rolle spielen, bis heute eine Rolle spielen, sich einfach am deutlichsten ausdrücken. Das ist jetzt keine Missachtung anderer Zugänge an die Geschichte und das ist auch nicht der einzig mögliche und bevor irgendwie der Vorwurf kommt, dass es hier reine Ideengeschichte oder Idealismus ist, das weiß ich alles. Ich glaube trotzdem, dass diese wichtigen geistigen Zeugnisse eben ein Schlüssel zum Verständnis der gesamten Geschichte sind, weil die sich eben da drinnen am deutlichsten reflektiert. Und deswegen werden wir hauptsächlich mit Texten arbeiten, die einen gewissen Anspruch halt haben, ohne es jetzt irgendwelche anderen deswegen schlecht zu machen, nicht so sehr mit eben Zeugnissen der Tagespresse oder sowas, was eine andere Arbeit wäre. Bevor ich jetzt abschließend für heute noch einige Bemerkungen eben zum weiteren Verlauf der Vorlesung machen will, was Inhalt betrifft, vielleicht auch noch die ein oder andere Anmerkung zum Vorgehen, möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, aus einer vielleicht dieser Quellen, die ich für wesentlich halte, länger zu zitieren. Eine Lektüre, die ich nur wärmstens empfehlen kann, ich kann es einmal rumgehen, gibt es verschiedene Ausgaben, auch bessere als diese, ist die Autobiografie von Viktor Serge, der ein Revolutionär war, der wirklich an allen Fronten unterwegs war, Anarchist und gleichzeitig auch Schriftsteller, hat auch wirklich interessante literarische Produktionen zustande gebracht. Wie er es alles in seinem Leben unter einen Hut bekommen hat, weiß ich nicht. Also es ist schon eine unverwüstliche Natur scheinbar gewesen. Spannende ist bei ihm, dass er am Aufbau der Dritten Internationale beteiligt war und als bekennender Anarchist lange Zeit noch Mitglied der Kommunistischen Partei in Russland war. Was man ihm dann von anarchistischer Seite natürlich auch vorgeworfen hat und so weiter. Ich werde noch eine Publikation nachher vorstellen zum Anarchismus und russischer Revolution, die da ganz spannend ist. Also eine ganz interessante Figur. Ja, die in der Hoffnung, ich glaube, die revidierte auch so ein bisschen in der Autobiografie, in Russland unterwegs war, den Bolschewismus von innen zu reformieren sozusagen, also von innen sozusagen der anarchistische Einflüsse reinzubringen. Er war einer der wenigen zudem, das muss man auch einfach mal sagen, um zu wissen, was für ein Blutzoll die russische Revolution dann doch spätestens damit Stalin gebracht hat, die den überhaupt überlebt haben. Der ist dann aus Russland noch rausgekommen, ich weiß es nicht mehr, 34 oder 35, 36. Abenteuerliche Wege und wie er das dann halt auch schildert, das hat schon was Beeindruckendes. Wer das nicht kennt, kann ich nur sagen, für mich ist es eine wesentliche Quelle, um sich in diese Materie und auch in diese Widersprüche, die ich jetzt hier so probiert habe zu skizzieren, sich reinzulesen. Auch das ist ja auch literat, man merkt es, man kann es auch einfach schön lesen. Es ist natürlich eine parteiische Quelle, ist gar keine Frage, man kann das alles auch anders sehen, aber es ist sehr, ja, also einfach ein Dokument, was diese Zeit wie kaum ein anderes einfängt. Und ich zitiere jetzt, mache einen längeren Auszug, so in seinem Resümee könnte man sagen, am Ende der Autobiografie, was er da geschrieben hat. Ich glaube, das trifft ein bisschen das, was mich hier auch bewegt in der Vorlesung und was hier auch Thema bleiben wird. Ich trage das mal vor und wie gesagt, also das als Nebenbeilektüre oder allgemein als Lektüre, als ein Zeugnis, nicht nur zur russischen Revolution, er schildert ja auch, er war in so viele Sachen involviert als Anarchist auch, da bringt er ja wilde Geschichten aus der Frühzeit des Anarchismus auch in Frankreich und so weiter. Also das ist schon, ist einfach auch eine spannende Lektüre. Ja? Nicht nur eine aufschlussreiche Lektüre, sondern einfach auch eine spannende. Gut, ich will jetzt mal das langere Zitat oder das ist eigentlich ein Auszug da geradezu mal vorbringen. Eines der größten Probleme, so Serge, die jeder von uns zu lösen hat, ist gewiss dies. Die Übereinstimmung zwischen der Kompromisslosigkeit, die aus der festen Überzeugung hervorgeht, der Aufrechterhaltung des kritischen Geistes gegenüber eben dieser Überzeugung und der Achtung vor der fremden, abweichenden Überzeugung in die Tat umzusetzen. Im Kampf ist es das Problem der größten praktischen Wirkung auf der einen Seite und der Achtung vor dem Menschen im Gegner auf der anderen. Die russische Revolution hat es nicht gelöst. Wenn ich so urteile, verkenne ich nicht die Macht des ökonomisch-historischen. Es bedingt im weiten Umfang das Handeln, aber es bestimmt durchaus nicht seine Qualität. Hier schaltet sich das Menschliche dazwischen. Nach langem Nachdenken möchte ich weder den wissenschaftlichen Geist des Marxismus noch seinen rationalen und zugleich idealistischen Beitrag zum modernen Bewusstsein in Zweifel ziehen. Klammern ich auch nicht. Also auch bei einiger Kritik, die an Marx hier geäußert werden wird, die nächsten Sitzungen. Aber ich kann nicht umhin, jetzt wieder Serge, es als wirkliches Unglück zu betrachten, dass in einem großen Lande, das auf dem Wege zur sozialen Umgestaltung war, eine marxistische Orthodoxie den Machtapparat an sich gerissen hat. Wie groß auch der wissenschaftliche Wert einer Doktrin sein mag, in dem Augenblick, in dem sie zur Regierungsideologie wird, erlauben ihr die Interessen des Staates nicht mehr die freie, selbstlose Forschung, was schließlich zur Erstickung des Denkens selbst führt. Der aktive Teilnehmer an den Ereignissen unserer Zeit kommt als Zeuge dazu, sich gegen ein unabwendbares geschichtliches Fatum auszusprechen. So gewiss die großen Linien der fortschreitenden Geschichte aus Faktoren resultieren, die wir nicht beherrschen können. So gewiss hängt der Charakter des historischen Geschehens in ziemlich hohem Maße von den Fähigkeiten der Menschen ab. Das Zentralkomitee der bolschewistischen Partei, das 1918 zusammentrat, um die Mittel der Bekämpfung der Konterrevolution im Inneren zu prüfen, musste bewusst die Waffen wählen, die es dem neuen Regime geben wollte. Es konnte öffentliche Revolutionsgerichte einsetzen. Es zog vor, die Cheka, also die Geheimpolizei, zu schaffen, eine Inquisition mit Geheimverfahren. Damit ging es wahrscheinlich den Weg des geringsten Widerstandes. Die Folgerung daraus ist, dass es kein Fatum gibt, wohl aber persönliche Verantwortlichkeit. Das ist keine pessimistische Folgerung, aber es ist die Verurteilung der Systeme, die in den Händen einiger weniger eine berauschende Macht konzentrieren, eine negative Auslese bewirken, jede Kontrolle der Macht ausschalten und das öffentliche Gewissen lehmen. Dass Europa, jetzt so seine Conclusio, der Revolution wurde jählings in Petrograd geboren, also St. Petersburg bzw. spätere Leningrad. Ein totalitäres Europa wuchs währenddessen hinter uns heran. Und da waren wir blind. Als Revolutionäre, die eine neue Gesellschaft aufbauen wollten, hatten wir mit unseren eigenen Händen ahnungslos die bedrohlichste Staatsmaschine gebaut. Und als wir es empört bemerkten, wandte sich diese Maschine, vorne Stalinismus, gegen uns und zermalmte uns. In einen unversöhnlichen Despotismus verwandelt, zog die russische Revolution nicht mehr die Massen in Deutschland an. Der Narzissmus richtete sich ein. Zitat Ende. Letzteres wäre nochmal ein Thema für sich, was auch ganz spannend ist im Hinblick darauf, was der Beitrag eben auch des Stalinismus zum Aufstieg des Faschismus ist. Ja, das muss man durchaus nicht geschichtsrevisionistisch deuten. Da kann man auch anders herangehen. Also für einige der Denker und Praktiker, die ich hier vorstellen werde, wie Otto Rühle, Anton Paneköck, aber auch Rudolf Rock als Anarchist, ist der Beitrag da gar nicht so gering. Also von linksradikaler Seite gibt es durchaus auch, das ist jetzt keine linke Totalitarismustheorie, die gibt es bei Otto Rühle teilweise schon, die Annahme der Sieg des Faschismus durchaus auch was mit der russischen Revolution und stalinistischen Praktiken zu tun hat. Das wäre aber ein eigenes Thema. Ich wollte das nur als letzten geschichtlichen Horizont mit aufnehmen, der damit reinspielt. Gut, das wäre es von mir heute zum Inhaltlichen. Ich werde die nächsten Male wahrscheinlich dann ein bisschen länger sprechen, auch wenn ich eigentlich nie länger als eine Stunde reden will. Das ist dann einfach zu ermüdend oder muss dann mal eine Pause machen. Dann müssen wir mal sehen, wie wir es machen. Ich wollte es heute nicht ganz so lang halten. Ich würde jetzt gerne einmal mein Handout oder wie auch immer, was das sein soll, meinen Vorlesungsplan rumgeben, wo die einzelnen Themen drauf sind. Das ist nicht identisch mit einzelnen Vorlesungen. Da werde ich kurz was zu sagen, weil das ein oder andere Thema so etwa zwei Vorlesungen veranschlagt. Ich gebe es einmal rum und werde dann, wenn denn jeder einen so ein Blatt hat, das mal kurz erläutern, um das, was ich hier teilweise nur bisher angedeutet habe, schon mal noch mal ein bisschen thematisch zu füllen, beziehungsweise im Hinblick auf Personen es deutlicher zu machen, wer denn hier alles sozusagen vorgestellt wird als Kritiker autoritärer Befreiungsmodelle. Gut, wenn ich sehe, richtig sehe, hat jeder was? Ja, also die nächste Vorlesung wird nochmal das systematisch darstellen, was ich hier heute schon umrissen habe. Das ist eben die Aporie und das Scheitern der Befreiung oder der Selbstbefreiung. Und ich werde in dem Fall historisch ein wenig zurückgehen, eben auf Zeugnisse sozusagen, die auf die französische Revolution reagieren. Das ist einmal, werde ich was bei Hölderlin kurz darstellen und bei Schiller und Georg Büchner. Alles Sachen, wo schon ein Erfahrungshorizont aufgemacht wird, der noch vor der Arbeiterbewegung liegt, aber wo schon eine deutliche Erfahrung mit dem Scheitern von Befreiung sich artikuliert und auch mit den grundlegenden Problemen, die sich in der Arbeiterbewegung dann wiederfinden und die auch heute ja nicht außer Welt geschaffen sind. Die zweite Vorlesung wird dann sich mit dem beschäftigen, was ich hier eben auch schon angedeutet habe, mit Marx und Engels als Stichwortgeber autoritärer Befreiungsmodelle. Ich werde das halt zuspitzen. Zu Marx und Engels wird es sehr viel zu sagen geben. Hier geht es konkret vor allem halt um das, was man eben als ja, proto-leninistische Argumentation vielleicht bezeichnen kann, die man bei Marx und Engels findet und wo da die Probleme liegen in der politischen Theorie der beiden. Ja, und was das eben unter Umständen dazu beigetragen hat mit, der, ja, mit dem Verlauf dann auch der Oktoberrevolution, auch wenn es natürlich nicht auf irgendwelche Gedanken sich reduzieren lässt, wie irgendein geschichtlicher Verlauf ist. Aber es hat auch nichts damit zu tun. Gerade wenn in linker Politik eben die Theorie so eine große Rolle spielt, muss man sich auch mal angucken, was eben der theoretische Beitrag womöglich ist. Ja, daraufhin wird dann eine Vorlesung sich ja, mit Kernpunkten klassischer anarchistischer Marxismuskritik beschäftigen. Ich habe da in Klammern drei Namen gesetzt. Einmal Michael Bakunin, also von mir aus so will Marx Gegenspieler in der ersten Internationalen. Dann Gustav Landauer, ein bedeutender deutscher Anarchist. Und Rudolf Rocker, ebenso ein bedeutender anarcho-syndikalistischer Theoretiker. Ja, die vierte Vorlesung. Und das wird wahrscheinlich dann doch, wenn es vernünftig dargestellt werden soll, zwei Vorlesungen umfassen, ist Lenins Begründung des Bolschewismus. Ich habe den Bolschewismusbegriff hier die ganze Zeit einfach so im Raum. Was das mit Lenin zu tun hat, etc., welches Partei-Revolutionsverständnis dahinter steht und dann eben auch die Frage, in welchem Maße das dann mit der späteren Entwicklung nach der siegreichen Oktoberrevolution was zu tun hat, auszuleuchten. Also ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, das lässt sich niemals auf irgendein Denken reduzieren, irgendeine geschichtliche Entwicklung, aber es hat schon was auch mit dem Denken von Lenin zu tun und mit dem Anspruch eines bestimmten avantgardistischen Politikkonzepts, was dann eben doch schnurstracks in eine Diktatur geführt hat, die Lenin auch so immer angestrebt hat und auch offen ja bekundet hat. Also das sind nicht immer nur die äußeren Umstände, auf die sich dann wieder Verteidiger dieser Politik dann berufen, so einfach ist es nicht. Also da ist schon was drin angelegt, was dann realgeschichtlich sich eben auch in ihrer ganzen Tragfähigkeit bzw. Tragweite ja, zum Ausdruck kam. Ich vermute mal, dass das zwei Vorlesungen eher werden, weil es sonst zu kurz wird, weil ich einmal schon so fair sein will, Lenin hier selber zu Wort kommen lassen, ja, weil es einfach nicht nur als bedeutender Theoretiker, sondern einfach absolut scharfsinniger politischer Analyst, was ich ihm tatsächlich auch nicht absprechen würde, aber dann eben auch zu gucken, wo da schon doch ordentlich Probleme angelegt sind. Und eben auch die Beziehung halt zum Stalinismus, dass das auch nicht so einfach ein Bruch ist. Also das gibt es dann teilweise auch, wo man dann erst, das wäre jetzt Trotzkis Argumentation, ne? Bolschewismus auf der einen Seite ist was ganz anderes als Stalinismus und das würde ich, dem würde ich doch widersprechen, ohne wiederum Bolschewismus mit Stalinismus gleichzusetzen, weil das wiederum ist auch zu kurz gegriffen. Das gibt es teilweise in der Tradition des Rätekommunismus, wo dann Trotzki der verhinderte Stalin ist. Das halte ich halt auch für verkehrt. Ganz nebenbei ist Trotzki von einem ganz anderen intellektuellen Kaliber als eben Stalin. Und also, wer Schriften von Trotzki nicht kennt, auch zum Nationalsozialismus etc., das sind alles sehr, sehr lesenswerte Sachen auch. Wenn ich da halt kein Verteidiger des Bolschewismus bin oder Anhänger, würde ich sagen, das lohnt sich zu lesen. Mit Stalin verhält sich es da schon anders. Also da, klar, dogmengeschichtlich muss man sich damit auch auskennen, aber ein wirklich scharfsinniger Kopf, das war Trotzki und das war sicherlich nicht Stalin. Gleiche gilt halt eben für Lenin. Gut, und dann würde ich anfangen mit einer frühen innermarxistischen Kritik an Lenins Partei- und Revolutionskonzept. Die hat noch der junge Trotzki geäußert, er war nicht immer Bolschewist. Ja, das ist teilweise sehr scharfsinnig und ganz ähnlich gelagert, fast zeitgleich Rosa Luxemburg. Es ist inhaltlich, ich will nicht sagen identisch, aber da ist verwandter Geist. Er drückt sich da aus. Es geht um die Organisationsdebatte eben so 1904 rum der russischen Sozialdemokratie, wo sich eben das bolschewistische Parteimodell bereits durchgesetzt hat und jetzt gibt es halt prominente Kritiken. Einmal von Trotzki aus dem russischen Lager und von Rosa Luxemburg von deutscher Seite. Und das ist jetzt nicht also die posthum veröffentlichte Kritik von Rosa Luxemburg an der russischen Revolution, die dann bekannt geworden ist, sondern eine zeitgenössische Sache, die halt Anfang des 20. Jahrhunderts sich abgespielt hat. Ja, als sechstes würde ich mir dann gerne die Rätekommunisten zur Brust nehmen. Habe ich übertitelt oder untertitelt mit Bolschewismuskritik auf der einen Seite und marxistische Orthodoxie auf der anderen Seite. Es wären wahrscheinlich auch zwei Vorlesungen. Es werden zwei Autoren oder zwei Praktiker des Rätekommunismus im Vordergrund stehen. Das ist einmal der Niederländer Anton Pannekoek, der sich mit Naturwissenschaften auskennt, ein sehr bekannter Astronom. Heute ist ein Institut der Astronomie, glaube ich, nach ihm benannt in Amsterdam und gleichzeitig ja, führender rätekommunistischer Theoretiker. Und Otto Rühle auf der anderen Seite, ja, ein sozialdemokratischer, also beide waren in der sozialdemokratischen Bildungsarbeit unterwegs. Dann Otto Rühle, würde man sagen, halt ein Revolutionär, Agitator, vielschreibender Mensch, ganz viele interessante Sachen geschrieben, hat aber gleichzeitig, wie auch der Pannekoek, sehr aus einer marxistischen Orthodoxie nie wirklich ausbrechen konnte, gerade was im Hinblick auf das revolutionäre Subjekt, eben auf die Arbeiterklasse. Da sind die sehr orthodox und da ist dann eben auch, deswegen werde ich mir wahrscheinlich zwei Vorlesungen dafür nehmen, zu gucken, inwiefern da eben auch sehr viel veraltet ist im Rätekommunismus, bei gleichzeitig sehr hellsichtiger Kritik und auch früher Kritik eben am Bolschewismus. Also auch gerade bei Otto Rühle. Ja, die siebte Einheit wird wahrscheinlich auch dann zwei Sitzungen einnehmen. Das ist Bolschewismus, Kritik und antiautoritäre Befreiung im, ich sage es jetzt mal, Anarchokommunismus, ohne mich da jetzt zu festzulegen, wie immer man das dann im Einzelnen immer in welche Schubladen reinpressen will, irgendwelche Denker. Das ist einmal der Rudolf Rocker, den ich schon genannt hatte, der auch eine ja, frühe, wie ich finde, sehr bestechende Kritik am Bolschewismus verfasst hat. 1921, Bankrott des Staatskommunismus. Schon früher halt Kritik eben vor allem noch an der Sozialdemokratie, wo er erst als ja, junger Mann selber drinne war, aber sehr schnell Dissident da drinne war und anders als die Rätekommunisten eben nicht nur die sogenannte alte marxistische Arbeiterbewegung, Sozialdemokratie, hier Bolschewismus da kritisiert, sondern eben auch den Marxismus. Das ist eben auch ganz klar eine Marxismuskritik, die sich da fundamental drin äußert. Deswegen marxistische Orthodoxie ist da überhaupt nicht zu finden, sondern das, da wird ganz anders argumentiert. Das ist auch eine ganz andere Begründung des Sozialismus, letztendlich eine ethische. Das ist ähnlich auch bei Errico Malatesta, vielleicht einer der schillerndsten Anarchisten des ja, frühen 20. Jahrhunderts, noch ein Bakunin-Schüler, Italiener, der auch eine ganze Reihe politischer Interventionen verfasst hat, die sehr lesenswert sind, sehr simpel geschrieben, aber sehr eindringlich und eben etwas von dem wiedergeben, was ich vorhin meinte, was die Marxisten so denunziert haben, dass da ein hoher politischer Realitätssinn gerade drin steckt. Gerade nicht irgendwie Leute, die es sich zu einfach machen oder halt irgendwelche Wunder- oder Wunschvorstellungen von Revolutionen haben. Gerade das nimmt auch der Malatesta gekonnt aufs Korn, Rudolf Rocker auch. Also das ist mir auch eine wichtige Sache, deswegen wird das wahrscheinlich auch zwei Vorlesungen umfassen. Und Ähnliches gilt dann ja, für meinen nicht persönlichen Liebling, aber wo ich selber am meisten bisher drüber gesessen habe, über die der Bolschewismuskritik und sozialrevolutionären Programmatik bei Isaac Steinberg. Ganz zu Anfang, als die Idee gereift ist, vielleicht doch eine Vorlesung oder was Öffentliches zur Oktoberrevolution zu machen, war die Idee einfach nur eine Vorlesung über Isaac Steinberg zu machen. Das war dann doch vielleicht ein bisschen zu speziell, wo das wirklich wahrscheinlich auf gut Deutsch kaum einer kennt oder diese Person kaum einer kennt. Was erstaunlich ist, er war der erste Justizkommissar im Sowjetrussland, aber eben nicht Bolschewist, sondern der linken Sozialrevolutionäre, die eine Koalition mit dem Bolschewiki eingegangen wären, ohne die Oktoberrevolution nie stattgefunden hätte. Das spielt eine sehr tragische Rolle, wie ich finde, aber auch eine sehr reflektierte. Ist ein Intellektueller, kann man nicht anders sagen, hat hier in Deutschland studiert, in Heidelberg promoviert in Jura etc. und absolut doch sehr gebildet, in zig Sprachen publiziert und heutzutage total vergessen, obwohl er da doch sehr zentral im Geschehen der russischen Revolution stand und eben einige der besten Publikationen zu der Thematik überhaupt geschrieben hat, wie ich finde. Und das gehört zu den absolut vergessenen, ja auch vernichteten Alternativen. Also er hat das alles überlebt, später im Exil, erst in Deutschland, dann vor den Nazis wieder geflohen, ja, und am Ende in Amerika gestorben, wo er bis ja, Ende seines Lebens immer für eine andere Sicht auf die Oktoberrevolution gekämpft hat, dass das eben nicht einfach ein bolschewistischer Putsch war und für die vergessenen, gefangenen Revolutionäre lange gekämpft hat, die da alle sehr schnell inhaftiert wurden. Ein anderes Nebenprojekt von ihm, mit dem er auch gescheitert ist, ist, er war ein sehr gläubiger Jude, was auch mal so berichtet wird, was Lenin wohl sehr aufgeregt hat, dass er das selbst in Revolutionszeiten so durchgezogen hat. hat er Alternativen zum, also eng gefassten Zionismus gesucht, also war kein Antizionist, aber meinte, dass man dringend, gerade unter, angesichts der heraufschwellenden Gefahr des Nazifaschismus, die Juden eine Zuflucht brauchen, gerade die osteuropäischen, und zwar massenweise, und dass Israel dafür zu klein ist, auf der einen Seite, und dass zweitens eben da tatsächlich ja auch schon andere Menschen wohnen, was riesige Konflikte heraufbeschwören wird. Und hat er probiert in Suriname, Australien, und der war überall unterwegs, andere Territorien für ja, die Juden zu finden. Das hat nicht geklappt, das wissen wir, aber das war damals eine gar nicht so kleine Bewegung. Das ist die Freeland League, war das, oder Territorialismus. Ja, eine Abzweigung vom Zionismus, die halt Land, explizites Land für die Juden gesucht haben, aber das nicht auf Israel festlegen wollen. Also das nur nebenbei, auch da hat er ja keinen Erfolg mitgehabt, aber wenn man das weiß, in den Archiven, gerade in New York schmort das alles, Briefwechsel von Albert Einstein bis Churchill und so weiter gehabt, und der ist halt total vergessen. So, man merkt schon, ne, da bin ich gleich bei der Sache. Den muss ich zwei Vorlesungen da gönnen. Auch wenn es keine ganze Vorlesung ist, ist es, glaube ich, auch ganz gut. Sonst weiß ich nicht, wie viele Leute hier dann am Ende sitzen. Weil es vielleicht dann doch ein bisschen zu speziell ist. Aber ich glaube, da ist ganz viel rauszuholen. Und da ist auch wirklich eine Menge über die Problematik der russischen Revolution zu erfahren. Und das ist eben auch einer, der nicht vom Schreibtisch aus urteilt, sondern der war da mittendrin. Und er hat das wichtigste Buch über revolutionäre Gewalt geschrieben, was es da, glaube ich, bis heute hin gibt. Also, und auch das am nächsten daran sein, was der kannte die ganzen Argumente der Bolschewiki etc. und hat sie trotzdem alle meines Erachtens ziemlich gut widerlegt. Gut, trotz alledem, er ist auch gescheitert. Kann man auch fragen, wieso. Und das will ich ja auch hier im Raum stehen lassen. Das führt mich zur letzten Vorlesung. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, bis zum bitteren Ende aller Illusionen, das ist Simone Weils Kritik des Revolutionsmythos. Simone Weil, Französin, junge Intellektuelle, könnte man sagen, mit dem Anarchosyndikalismus sympathisierend, kam als junge Lehrerin Anfang 20 nach Deutschland, hat da Reportagen über den heraufziehenden Nationalsozialismus geschrieben, die sehr lesenswert sind. Auch das aufs Korn nehmen, was der Beitrag der Arbeiterbewegung dazu war, sowohl der sozialdemokratischen als auch der KPD. Und auf der anderen Seite hat die dann in den 30er Jahren einige wirklich sehr, sehr lesenswerte Artikel, Publikationen geschrieben, halt ja, zur Kritik des Marxismus, überhaupt ja, zum Revolutionsverständnis, auch zu dem, inwiefern sich Herrschaftsformen mittlerweile verändern, und auch im Hinblick auf die russische Revolution, wo all das wirklich schon ausgeleuchtet wird in einer Art und Weise, wie es dann für die kritische Theorie halt, also bei Adorno, Horkheimer und so, auch konstitutiv ist. Sie ist nicht sehr alt geworden, hat sich zu Tode gehungert, ist religiös geworden, etc. Das ist alles eine ganz tragische Geschichte bei ihr, aber diese Sachen sind, wer sie nicht kennt, auch ihre Reflexionen zum Freiheitsbegriff, auch zum Machtbegriff, das sind halt einfach Sachen, hinter dieses Niveau sollte man nicht zurückfallen. Also das ist auch eine Person, die sehr vergessen ist, aber sehr lesenswert. Camus hat ihre Schriften rausgegeben in Frankreich. Ja. Da gibt es eine libertärere Tradition als hier, und da steht die Simone Weil auch drin. Ja, ich kann da nur Werbung für machen, sich die Sachen anzugucken. Ich glaube hier, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht Falsches sage, zur Literatur. Heinz Abosch hat so eine Einführung im Junius Verlag, die kriegt man immer für 1-2 Euro, über sie geschrieben. Und der hat auch ein Buch über Trotzki geschrieben, was ganz lesenswert ist. Aber das werde ich im Einzelnen immer noch mal vorstellen. Ja, das wäre im Großen und Ganzen das Programm. Mal gucken, wie wir das alles schaffen. Vom Prinzip her werde ich halt mich bemühen, eben nicht länger als eine Stunde zu sprechen. Oder was heißt mich bemühen? Das werde ich einfach nicht machen. Dann muss man sonst eine Pause machen. Ich denke auch, dass für Diskussionen, Nachfragen etc. Raum und Zeit bestehen sollte. Das muss nicht sein. Ich weiß das selber. Ich habe ja auch genug Vorlesungen gesetzt, und manchmal kommt das einfach nicht zustande und muss auch dann nicht sein. Ich kann dann auch gerne länger sprechen, aber ich glaube, so nach einer Stunde oder so, sind hier in einem freieren Rahmen, kann man ja auch mal eine Pause machen etc., dass es nicht zu einer Qual wird, für die Zuhörenden der ganzen Sache zu folgen. Also, im Grunde genommen richtet sich die Vorlesung tatsächlich an alle. Sie ist jetzt nicht, ich bin sonst am Institut für Soziologie, in irgendeinem kleinen, heutzutage wirklich furchtbaren akademischen Rahmen gepresst, wo ich sowas gar nicht unterbringen könnte. Ich bin da bis heute nicht durchgestiegen durch diese Modulierung von der Lehre und so. Ist wirklich, ist erschreckend. Ich habe das jetzt erst so die letzten Jahre wieder mitbekommen, weil ich länger an der Universität nicht war. Das ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Ich habe es wirklich noch anders kennengelernt. Es ist eine katastrophale Sache. Deswegen ist es umso schöner, dass wir hier einfach so mal was Neues machen. Nicht nur ein autonomes Seminar, sondern mal eine Vorlesung, wo es die Möglichkeit besteht, das eine wichtige Sache doch mal öffentlich zu machen, die sonst einfach keinen Rahmen findet. Ja? Und geschweige denn Studierende auch mit Vorwissen und so, das ist auch immer schwieriger. Also da ist auch ein Problem überhaupt noch, das Wissen zu tradieren, was hier am Schneiderberg, also ich bin hier auch Schneiderberg sozialisiert, ja durchaus mal vorhanden war, wo ordentlich aufgeräumt wurde. Man kann das nicht anders sagen. Hier gab es mal vernünftige Forschung in der Richtung. Unter anderem Michael Buchmüller, der die Karl Korsch ja immer noch rausgibt. Was alles sehr schade ist, aber gibt es nicht mehr viel. Und vielleicht dem ein bisschen entgegenzuarbeiten, das wäre schon ganz schön. Sachen, die hier jetzt nicht verständlich sind, wenn ich vortrage, also viel zu schnell ist, dazu neige ich manchmal ein bisschen, zu kompliziert oder so, das können wir dann, würde ich persönlich schöner finden, wenn es jetzt nicht ganz konkret irgendwie akustisches Unverständnis ist, dann immer reinrufen, aber sonst würde ich schon sagen, dass man das eher ans Ende setzt mit Nachfragen oder so wie bei einem Vortrag. Ja, ich werde immer Literatur mal mitbringen. Ich nehme die dann auch so, ich schreibe das nicht einfach auf, sondern bringe sie dann lieber mit, kann jeder mal reingucken in die Bücher. Ich meine, ich habe mir das ja nicht alles aus den Fingern gezogen oder hier einfach ausgedacht. Dahinter steht ja durchaus eine gewisse Lektüre. Das ist ja auch mein einziger Wissensvorsprung, der vielleicht hier ist, erlaubt, dass ich sowas wie eine Vorlesung mache. Das heißt ja auch immer so ein bisschen was Hierarchisches. Sonst ja eigentlich auch gar nicht so schön finde, aber dann doch die Möglichkeit bietet, ein breiteres Wissen oder einen größeren Rahmen mal vorzutragen, was sonst doch viel Arbeit machen würde, wenn man sich jetzt in Seminaren das erarbeiten müsste, weil das würde, glaube ich, länger dauern. Das wäre es von meiner Seite. Ich kann auch nochmal Niklas danken, der das hier ein bisschen mit angestoßen hat, der auch mit dem Hinweis, ob ich ein bisschen mehr als Isaac Steinberg machen könnte, dazu beigetragen hat, dass es jetzt nicht ganz zu speziell geworden ist und überhaupt auch hier die Räumlichkeiten organisiert hat, dass wir das so machen können, dass wir eben nicht, dass es eben nicht irgendwelche universitären Zwänge dahinter stehen, an denen das sonst wahrscheinlich eh gescheitert worden wäre. Und ich gebe es auch ganz offen zu, ich bin ja auch kein Hochschuldozent, der irgendwelchen mehr oder weniger gelangweilten Studenten irgendwas eintrichtern will. Freut mich, wenn einfach der Impetus des Kommens hier ist, dass man sich für das Thema interessiert. Und dann ist es mir jetzt auch Schnorzpiepe, wer hier sitzt. Hauptsache interessiert sich dafür. Und da kann auch ganz anderer Meinung sein. Das wäre auch geradezu seltsam, wenn bei diesem Thema alles geschluckt würde, was ich hier vortrage. Ist einfach auch viel zu kompliziert. Als dass ich da meinen würde, dass ich hier eine abschließende Lösung habe, sondern eine Aporie, das Wort ist ja mehrfach gefallen, für den, der es nicht so geläufig ist, ist in der Philosophie halt wirklich sowas wie auf gut Deutsch eine Zwickmühle. Ja, da geht es so einfach nicht raus. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen das tragende, ich will nicht sagen dialektische Motiv sein dieser Vorlesung, ich will es nicht so hochgreifen, aber schon das sein, was so die Substanz der ganzen Sachen am Ende vielleicht ausmacht und eben mit Simon Weil unter Umständen auch dazu führt, dass es überhaupt keinen Ausweg aus dieser Sache gibt, auch wenn ich hier nicht Pessimismus verbreiten will, aber ich will es auch nicht einfacher machen, als es ist oder schöner. Das wäre es von meiner Seite für heute. Ja, besten Dank für die Aufmerksamkeit.